SWR 2 Leben.
Liebe Eltern, uns geht es gut. Das Essen schmeckt uns auch. Wenn wir brav waren tagsüber, bekommen wir auch noch eine Geschichte vorgelesen. Dann wird gebetet und wir müssen schlafen. Herzliche Grüße von eurer Silvia und Andrea.
Meine Schwester und ich, wir konnten zu dieser Zeit noch nicht schreiben. Und daher wurden alle Karten von der Schwester geschrieben. Wir hatten ja während der ganzen Zeit kein einziges Mal die Möglichkeit, mit meinen Eltern zu telefonieren. Meine Eltern haben mehrfach Pakete geschickt, teilweise auch mit Süßigkeiten, aber wir haben nichts davon gesehen.
Silvia Wisper war 6 Jahre alt, als sie mit ihrer 2 Jahre jüngeren Schwester ins Kindersohlbad des Deutschen Roten Kreuzes nach Bad Dürrheim kam.
Gleich vom ersten Morgen an hatte mich diese Tante Ursula herausgepickt als diejenige, die alle Nachttöpfe im Schlafsaal ausleeren sollte. Das hat mich so geekelt, dass ich mich übergeben musste.
Maria Dörner war 6 Wochen in dem Schwarzwaldstädtchen Bad Dürrheim, wo es in den 50er bis 70er Jahren gleich mehrere Verschickungsheime gab. Die heute 66-Jährige war in einem Haus, das die katholischen Schwestern des Ordens vom göttlichen Erlöser leiteten.
Man musste diese warme Milch trinken. Und ich konnte das einfach nicht. Da war dann auch immer so eine dicke Haut drauf. Und dann haben sie mir diese Milch ins Essen gerührt. Und dann musste ich das essen. Und ich weiß, dass ich halt 2-mal erbrochen habe. Und dann musste ich eben das Erbrochene essen. Also das war ganz, ganz schlimm.
Irgendwann ist diese Tante Ursula dann zu mir reingekommen ins Badezimmer, weil ich zu lange getrödelt habe. Und sie hat mich dann so halb über den Boden geschleift ins angrenzende Bad, wo eine Wanne stand, und hat dann eiskaltes Wasser laufen lassen, hat mich dann an den Haaren nach hinten gezogen und unter Wasser gedrückt, und das Ganze mehrmals. Für mich war das das allerschlimmste Erlebnis. Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe.
Erholungsbedürftige, schwache und unentwickelte Kinder machen hier genau wie Erwachsene eine regelrechte Badekur durch. Die kleinen Badegäste stehen dabei ständig unter ärztlicher Kontrolle. Nachher wird gemeinsam gegessen. Nach dem anschließenden Mittagsschlaf ist der Rest des Tages mit Spiel und Unterhaltung ausgefüllt. So vergeht der Tag mit Spiel, Unterhaltung und guter Pflege.
So wurde in einer Wochenschau, die im Kino lief, für die Erholungskuren geworben. Mit Bildern von zufriedenen und glücklichen Kindern.
Irgendwann habe ich angefangen, ins Bett zu machen. Und dann war es ganz schlimm, weil dann musste ich raus und dann wurde ich nackt ausgezogen und dann wurde ich eiskalt mit dem Wasserschlauch abgespritzt.
Wenn diese Ursula abends im Heim war, dann hatte sie die Angewohnheit, mich aus Gründen, die ich nicht kenne, aus dem Bett herauszuholen, mich dann in den dunklen Flur zu stellen. Ich durfte mich nicht an die Wand anlehnen und ich musste dort dann so lange stehen bleiben, bis sie mir wieder erlaubte, zurück ins Bett zu gehen. Diese Erlebnisse haben dazu geführt, dass ich noch heute alleine Angst im Dunkeln habe. Das heißt, wenn mein Mann nicht zu Hause ist, dann gehe ich nur mit einem Nachtlicht schlafen, weil ich es im Dunkeln sonst überhaupt nicht aushalten kann.
Irgendwann hatte ich mich damit abgefunden, dass ich da nicht mehr wegkomme. Also ich war eigentlich völlig resigniert. Also ich dachte, ich bin da jetzt für immer.
Wenn ein Kind mürrig und inaktiv hier hereinkommt, aber lustig weggeht, so ist der Sinn dieser Kur erfüllt.
So der Kinderarzt Professor Albert Fieten 1963. Maria Dörner und Silvia Wisper gehören zu den rund 8 Millionen sogenannter Verschickungskinder, die von ihren Eltern in den 50er, 60er und bis in die 70er Jahre in Kinderkurheime verschickt wurden. Silvia Wisper erzählt, wie sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach dem Heimaufenthalt mit dem Zug nach Hause fuhr.
Ich hatte dann ein dringendes Bedürfnis und meine Mutter hat mich auf die Bordtoilette begleitet. Und dann hat sie gesehen, dass ich voller Striemen und voller blauer Flecken war.
Nach der Heimkehr gingen die Eltern mit ihr zum Gesundheitsamt, um sich über die Misshandlungen zu beschweren. Daraufhin kam der Leiter des DRK-Heimes, ein Dr. Hans Kleinschmidt, zu den Eltern, um sein Bedauern auszudrücken. Seine Erklärung, eine der Rotkreuzschwestern sei wohl überfordert gewesen. Zum Trost bekam Silvia eine Schwarzwaldpuppe geschenkt.
Sind so kleine Seelen offen und ganz frei. Darf man niemals quälen, gehen kaputt dabei.
Meine Mutter hat mich dann wieder abgeholt am Bahnhof. Und als ich dann zur Tür reingegangen bin, habe ich wohl angefangen, das weiß ich auch noch, dass ich geweint habe, stundenlang.
Ich war nach der Rückkehr total in mich gekehrt und ich war total eingeschüchtert. Und vor allen Dingen hatte ich große Ängste.
Meine Mutter, die war ja vor dieser Kur eigentlich mein Ein und Alles, mein Lebensmittelpunkt. Ich fühlte mich sehr geliebt sozusagen. Also ich kann meinen Eltern da keinen Vorwurf machen. Aber trotzdem hatte ich danach kein Vertrauen mehr zu meiner Mutter. Also meine Mutter war für mich, ich weiß so im Nachhinein, habe ich mich ganz meinem Vater zugewandt, bis ins hohe Alter. Und habe mich eigentlich mit meiner Mutter erst nach ihrem Tod irgendwie wieder versöhnt.
Bei vielen der ehemaligen Verschickungskinder sind danach schwere Bindungsstörungen zu den Eltern aufgetreten. Der Traumatherapeut Harald Schickedanz ist selbst mit 6 Jahren an die Nordsee verschickt worden. Heute ist er Leiter einer psychotherapeutischen Klinik, ausgerechnet in Bad Dürrheim.
Wir sind sozusagen Säugetiere, also wir brauchen die nahe Bindung zu unseren primären Bindungspersonen eine lange Zeit im Leben. Das ist am Anfang sehr viel intensiver. Das Bindungssystem und das Explorationssystem, die stehen im Gleichgewicht, also auch schon ganz kleine wollen natürlich auch eigenes Ausprobieren für sich sein, aber die Rückkehr zu einer sicheren Basis ist immer die Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Explorationssystems. Und eine abrupte Trennung in diesem Alter, die nicht verstanden werden kann, ist traumatisch.
Es ist wieder hochgekommen, als meine Tochter in dem Alter war und ich plötzlich angefangen habe, nachts zu träumen. Und ich bin aufgewacht, das war fast jede Nacht, und habe das ganze Kopfkissen voll geweint. Also es war alles nass. Und da kam ja die ganze Sache irgendwie wieder hoch. Was hochkam, war eben der Verrat meiner Mutter.
Während es Maria Dörner und ihrer Mutter nicht gelungen war, über Marias Erfahrungen offen zu reden, gelang Britta der Austausch mit ihrer Mutter. Allerdings erst im Erwachsenenalter. Sie ist heute 54 Jahre alt. Als 4,5-Jährige wurde sie 1971 mit ihrem ein Jahr älteren Bruder aus Norddeutschland in den Schwarzwald geschickt.
Ich weiß noch, dass ich meinen Bruder eigentlich so gut wie gar nicht gesehen habe in der Zeit und dass ich auch furchtbar Heimweh hatte und dass ich abends mich ins Bett geweint habe, also in den Schlaf geweint habe. So.
Ich hatte die aus dem guten Glauben zur Kur geschickt, weil ich gedacht habe, die bleiben dann zusammen, dass sie sich haben. Aber dass die getrennt worden sind, das hatte ich nicht geahnt.
Also ich kann mich nur erinnern, als wir abgeholt wurden, dass mein Bruder, ist ja ein Jahr älter, auf meine Eltern, ich wusste tatsächlich in dem Moment gar nicht, wer steht denn da, in die Arme gesprungen ist. Und ich da ganz verdutzt stand und überlegt habe, warum er das wohl macht. Ich habe die also nicht erkannt.
Das hat mir in dem Moment auch dann so leid getan, dass ich sie überhaupt zur Kur geschickt habe. Weil ich dann merkte, sie ist entfremdet in diesen 6 Wochen. Sie war auch einfach wahrscheinlich zu jung. Es war eine Veränderung und das hat sich nicht wirklich gelegt.
Also ich kann mich nicht erinnern, als ich dann Kind war, noch darüber gesprochen haben. Oder ich habe mich immer ein bisschen gescheut, weil ich eben auch weiß, dass meine Mutter sehr belastet war.
Aber ich weiß genau, meine Tochter hat dadurch einen Knacks gekriegt. Aber es ist nicht auszubügeln, ne? Also ich hatte immer das Gefühl, ich habe einen großen Fehler gemacht.
Auch bei Christiane Dienl hat es Jahrzehnte gedauert, bis ihre Mutter ihr alte Briefe und Tagebucheinträge gezeigt hat.
Und sie hat das am Anfang ganz stark abgewehrt, weil sie das ja auch als was Positives sah. Und dann aber, und das war für mich sehr berührend, das auch wirklich angenommen, dass ich das so erlebt hatte. Das hatte sie sich damals eben nicht angehört oder nicht wahrhaben wollen. Und hat es dann aber akzeptiert und sich dafür auch bei mir entschuldigt.
Ich mache meinen Eltern heute schon den Vorwurf, dass sie uns als so kleine Kinder losgeschickt haben über eine so lange Zeit, weil das für uns beide, für meine Schwester und auch für mich sehr schlimm war.
Für mich war das auch klar ein völlig eigentümliches Erlebnis, was ich irgendwie in meinem Herzen begraben habe, wo ich fast nie mit jemandem drüber gesprochen habe. Die Eltern haben es einem ja ausgeredet, denen man wurde einem nicht geglaubt.
Christiane Dienl, Verschickungskind und Sozialwissenschaftlerin, engagiert sich in der Initiative Verschickungsheime, die seit gut 2 Jahren das Schicksal dieser Kinder aufarbeiten will. dass es so lange gedauert hat, bis deren Geschichten auch in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, hat mehrere Gründe. Oft bekamen die Verschickungskinder zu hören:
Nein, das lag an dir, du hast dich nicht eingefügt, du bist da nicht in der Lage gewesen, damit zurechtzukommen. Und alle, die sonst damit zu tun hatten, also die Eltern, die Ärzte, wollten natürlich auch nicht wahrhaben, dass das was Schlimmes war, was sie den Kindern angetan haben. Insofern gab es, glaube ich, sehr viel Druck von denen, die Stimme hatten, zu sagen, das war in Ordnung so. Und die, die es betroffen hat, waren ja kleine Kinder, die keinen hatten, der da für sie sprach.
Also einmal ist natürlich Schamgefühl was ganz, ganz Entscheidendes. Also ich als 6-jähriger Junge habe Jahrzehnte gebraucht, um von diesen Übergriffen und Erfahrungen überhaupt nur denken und sprechen zu lernen. Also ich habe überhaupt nichts erzählt, als ich dann nach 6 Wochen zurückgekommen bin. Und das haben die allermeisten gemacht.
Der Traumatherapeut Harald Schickedanz, der als 6-jähriger nach St. Peter-Ording an die Nordsee verschickt wurde, erzählt außerdem von einer Art Blackout bei vielen Kindern. Er selbst könne sich nur noch an die Ankunft erinnern. Die nächsten 10 Tage liegen bis heute im Dunkeln.
Also in meinem Fall war das tatsächlich so, dass ich so einen großen Stress hatte, dass ich da tatsächlich auch so eine amnestische Lücke für habe. Und ich denke, bei vielen Kindern führt das zu einer Reaktion, die man als biologische Gehirnreaktion auf maximalen Stress deutet, also eine Erinnerungslücke. Und es übernehmen Teile des Gehirns, die sich einfach automatisch an die Umgebung anpassen, funktionieren, Gefühle zurückstellen. Und das ist eine prototypische Reaktion auf toxischen Stress, also auf Stress, der nicht verarbeitet werden kann.
Gerade wenn man seine Kindheit eher in behüteten Verhältnissen verbracht hatte, war der Schock der Heimwelt meist groß.
Ich habe mehrmals versucht, auch in intensiver eigener Selbsterfahrung, die wir natürlich als Psychotherapeuten auch in eigener Sache machen müssen, versucht, an dieses Geheimnis heranzukommen. Das komme ich nicht, konnte ich nicht. Aber es gibt eben die Gnade dieses Vergessens, was vielleicht in bestimmten Zuständen, also wenn Menschen dement werden zum Beispiel, kommen solche alten Erinnerungen auch manchmal von selbst wieder zurück, weil die Kontrolle nachlässt. Also möglicherweise könnte das irgendwann nochmal auf mich zukommen, aber das ist zunächst mal ein Mechanismus, der unser Gehirn schützt.
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Die 50er und 60er Jahre, das sogenannte Wirtschaftswunder. In dieser Zeit wollte man nicht gern an Leid erinnert werden. Die Folge: Schweigen der Kinder, der Familien, ja, der Gesellschaft. Obwohl Millionen Kinder verschickt wurden und einige Zehntausende mit schwerem psychischen Leid aus der Kinderkur zurückkamen. Erst seit 2-3 Jahren wagen sich Betroffene wie Maria Dörner und Silvia Wisper mit ihren Berichten an die Öffentlichkeit.
Ich habe jetzt auch angefangen, das zu erzählen, auch meinen Freundinnen oder Kolleginnen, oder weil ich hatte das nie irgendjemand erzählt. Es hilft mir sehr.
Das, was passiert ist, kann man natürlich nicht rückgängig machen. Das haben viele Traumatisierte häufig, die verfehlte Hoffnung zu glauben, man kann das Trauma wegmachen, oder irgendwelche Scharlatane sprechen von Traumaheilung oder sowas. Das ist natürlich Unsinn, aber Traumafolgen, wie zum Beispiel die Scham, die schlechten Gefühle, das Schweigen, das sich nicht mitteilen können, das dadurch vereinsamt sein, das kann man sehr wohl überwinden. Und das beschreiben auch alle Betroffene, dass sie eben dadurch, dass sie jetzt endlich mal Menschen finden, die das verstehen, die sowas Ähnliches erlebt haben. Das ist Erleichterung. Das ist das, was damals gefehlt hat. Es gab ja niemanden, der gehört, und schon gar niemanden, der geglaubt hat. Und man hat sich dann am Schluss auch selber nicht geglaubt. Das ist auch ein typischer Traumafolgemechanismus, dass man dann selbst in Zweifel zieht, was man da erinnert. Und dieses Gehörtwerden, dieses sich mitteilen können, dieses Interesse von anderen kann diese schlechten Gefühle, also die Traumafolgen, mildern. Aber ein Trauma selbst kann man natürlich nicht aus der Welt schaffen, das kann man nicht wegzaubern.
Christiane Dienl, die selbst als Kind in einem sogenannten Erholungsheim im Schwarzwald war, engagiert sich heute in dem Selbsthilfeverein Verschickungsheime, und sie widmet sich dem Thema als Sozialwissenschaftlerin. Zurzeit wertet sie mit ihrem Team 5000 Fragebögen aus, die frühere Verschickungskinder zum Teil sehr ausführlich ausgefüllt haben. Daraus ergibt sich, dass die meisten Kinder gar nicht aus gesundheitlichen Gründen zur Kinderkur verschickt wurden.
Man hat vielleicht sowas wie 10% der Kinder, die ernstliche gesundheitliche Einschränkungen hatten und wo man sagen könnte, okay, es ist vertretbar, dass so eine Maßnahme helfen könnte. Aber der große Teil der verschickten Kinder hatte ja nichts. Die waren angeblich zu dünn oder so etwas. Und das ist ja das eigentlich Skandalöse, dass wir hier ohne medizinische Berechtigung diese massenhaften Verschickungen hatten.
Empfohlen wurden diese Verschickungskuren meist vom Hausarzt, finanziert von der Krankenversicherung oder dem Gesundheitsamt.
Die Kinder zu verschicken, das war eben nicht nur für die Kinder zur Erholung gedacht, sondern eben vor allem auch für die Eltern.
Betont die Pharmaziehistorikerin Silvia Wagner. Dass sich in vielen der Kurheime so ein rigides Regime etablieren konnte mit drakonischen Strafen, sadistischem Verhalten und mangelnder Transparenz, ist vielen bis heute rätselhaft. Immerhin hielten diese Zustände in manchen Heimen bis Mitte der 70er Jahre an.
Es kann gut sein, dass diese Heime letztlich wirklich uns vorexerzieren, was totale Institution bedeutet. Also was das bedeutet, wenn eine Institution nicht kontrolliert wird, in sich abgeschlossen ist, in einer peripheren regionalen Lage und so nach ihre eigenen Gesetze entwickelt.
Weder die Krankenkassen noch die Jugend- und Gesundheitsämter kontrollierten die einzelnen Heime. Und auch die Trägerorganisationen wie Caritas Diakonie oder das Rote Kreuz schauten nicht so genau hin. Heute reagieren die betroffenen Wohlfahrtsverbände langsam. Inzwischen hat die Diakonie Niedersachsen Studien über einige Heime erstellen lassen, allerdings nur nach Aktenlage. Da aber kaum noch Personalakten vorhanden sind, fallen die Ergebnisse sehr dürftig aus.
Bad Dürrheim, wo täglich neue Kräfte wachsen.
So wirbt das Schwarzwaldstädtchen heute. Bis in die 70er Jahre waren hier gleich mehrere Kinderverschickungsheime. Das größte, das Kindersohlbad vom Deutschen Roten Kreuz. Silvia Wisper war als 6-Jährige dort und wollte nun vom DRK Auskunft über die Geschichte des Heims.
Mit dem Deutschen Roten Kreuz in Baden-Württemberg und dem Badischen Roten Kreuz hatten wir keine positive Erfahrung bislang.
Dabei hatte sich das DRK zunächst mit der baden-württembergischen Initiative der Verschickungskinder in Verbindung gesetzt.
Aber die Hoffnung hat sich leider dann relativ bald zerschlagen, weil wir doch eine gewisse Abwehr gespürt haben, und zwar die Abwehr, näher an die Sache heranzugehen und das, was wir berichtet haben als Betroffene, dann doch auf der anderen Seite, ja, ich möchte sagen, nicht richtig ernst genommen worden ist und denen fast als unglaubwürdig erschien.
Immerhin hat der Badische Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes einen Historiker damit beauftragt, die Vorgänge in dem Kindersohlbad in Bad Dürrheim zu recherchieren.
Im Moment sind wir wirklich einfach an dem Punkt, wo wir versuchen, mit den Akten oder mit den Dokumenten, die hier im Haus vorliegen, Klärung herbeizuschaffen über das, was da in Bad Dürrheim geschehen ist.
Sagt die Sprecherin des DRK-Landesverbandes Karin Bundschuh. Zugleich räumt sie aber ein, dass es über die Heimzeit keine Personal- und keine Patientenakten mehr gebe. Aber wäre es bei der dürftigen Aktenlage dann nicht sinnvoll, direkt mit den Betroffenen zu sprechen?
Wenn die Sichtung der Akten abgeschlossen ist, dann werden die nächsten Schritte entschieden. Aber wir sind jederzeit auf jeden Fall bereit, auch mit Betroffenen zu sprechen. Nur im Moment sind wir noch nicht so weit. Im Moment geht es darum, Klarheit zu erlangen über das, was wir sagen können zur Geschichte des Kindersohlbads in Bad Dürrheim.
Und auch über das Wirken des Heimleiters Hans Kleinschmidt, der, wie jetzt bekannt wurde, auch an nationalsozialistischen Euthanasiemaßnahmen direkt beteiligt war, weiß man beim DRK so gut wie nichts.
Wir wissen, dass er beschäftigt war. Ansonsten haben wir keine weiteren Informationen über ihn.
Die Ergebnisse des Historikers sollen dann zunächst in eine Studie einfließen, die das DRK auf Bundesebene gemeinsam mit Caritas Diakonie und der Deutschen Rentenversicherung erarbeiten will. Im Sommer soll diese wissenschaftliche Untersuchung über die Zustände in den Verschickungsheimen beginnen. Mit Ergebnissen wird erst 2025 gerechnet. Bis dahin will sich das DRK mit möglichen Entschuldigungen oder der Zahlung von Schmerzensgeld in bestimmten Fällen noch zurückhalten, sagt dessen Bundessprecher Dieter Schütz.
Auch das wird sich erst zeigen oder wird man erst sagen können, wenn wir weitere Erkenntnisse haben aus der Studie.
Dieter Schütz weiß um die Berichte über das DRK-Heim in Bad Dürrheim, aber
inwieweit die wirklich auch flächendeckend waren, inwieweit die nicht nur Einzelfälle waren, das wird sich auch erst vielleicht in der Studie zeigen. Rückblickend muss man natürlich auch sagen, es war natürlich auch eine andere Zeit, 50er oder 60er Jahre. Die Prügelstrafe für Lehrer, die ist ja erst 1970 zum Beispiel abgeschafft worden.
Ja, stimmt, dass die Zeiten härter waren und dass die Kinder manchmal noch Ohrfeigen kriegten, auch zu Hause. Aber das, was in diesen Heimen ablief an systematischer Unterdrückung, an systematischem Misshandeln der Kinder durch solche autoritären Strukturen, die dann mit unnachgiebigen Strafen und Systemen durchgesetzt wurden, das ist in keiner Weise zu rechtfertigen damit, dass das damals übliche Erziehungsstil gewesen wäre.
Ach, dieses kleine Kind war in einer Art weißes Leinentuch gewickelt und mit Bändern festgemacht an den Gitterstäben. Ich habe in meinem ganzen Leben die flehenden Augen und das müde Daliegen dieses Kindes nicht vergessen.
Erzählt Brigitte. Sie war Ende der 60er Jahre als junge Frau im freiwilligen sozialen Jahr im DRK-Heim Bad Dürrheim.
Warum habe ich nichts getan? Manchmal beim Essen schauten wir in unsere Teller. Ich glaube, wir schämten uns voreinander, denn inzwischen wusste jede, was da abging.
Einer, der sich dem Thema stellt, ist Jonathan Berggötz. Der 35-Jährige ist Bürgermeister von Bad Dürrheim. Er will nach Kräften ehemalige Verschickungskinder unterstützen, die mehr über ihr damaliges Heim herausfinden wollen.
Gut, ich bin natürlich als Bürgermeister der erste Bürger der Stadt. Und für mich, oder kann ich auch sagen, für die Mitglieder des Gemeinderats ist natürlich schlimm, wenn man dann hört, dass manche Leute schlechte Erfahrungen beziehungsweise teilweise sogar Traumata aus früheren Zeiten in Bad Dürrheim hatten. Und das kann uns nicht egal sein. Und ich habe mich ja öffentlich da auch im Namen der Stadt Bad Dürrheim da auch als Bürgermeister entschuldigt bei den Menschen, die hier Leid dann auch erfahren haben, die schlechte Erinnerungen haben. Das bedauere ich natürlich sehr.
Ein erster Schritt auf kommunaler Ebene. Aber es müsse endlich mehr passieren, fordert die Sozialwissenschaftlerin Christiane Dienel.
Es ist absolut notwendig, dass die Träger, die Bundesländer und der Bund, die alle drei in gleicher Weise verantwortlich dafür sind, dass das alles so lange so weiter geschehen konnte, dass die sich bewegen und diese Verantwortung auch übernehmen und letztlich auch finanziell übernehmen. Denn aus meiner Sicht muss so ein Thema aufgearbeitet werden. Das kann man nicht einfach wegwischen. Das betrifft viel zu viele Menschen und es ist auch so ein gesellschaftlicher Missstand, dass eine Gesellschaft, die sich ja damals schon für ganz fortschrittlich und gut organisiert hielt, so etwas zuließ. Nicht, als ob man nichts gelernt hätte aus 45. Ganz furchtbar.